Die Predigt, der Predigttext ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11 von Vers 37 bis Kapitel 12, Vers 12. Und ich habe das Thema der Predigt überschrieben: Kein falscher Frieden. In der Bibel, da gibt es ja eine gewisse Spannung, ne? Auf der einen Seite fordert Jesus seine Jünger auf, Liebe zu üben, vor allem gegenüber ihren Mitmenschen. Und untereinander sollen sie nach Einheit streben. Und auf der anderen Seite, da haben wir jetzt so einen Text, wie wir ihn heute haben, wo Jesus selbst Flüche ausspricht über bestimmte Menschen. Also Fluch ausspricht in dem Sinne, ihr werdet dem Gericht Gottes nicht entrinnen. Also sehr hart, also ähnlich wie dann der Apostel Paulus im Galaterbrief auch einen Fluch ausspricht über alle, die ein falsches Evangelium verkünden. Also das ist, ne, das sind so zwei Pflöcke, rechts und links. Und man muss eben wie aufpassen, dass man auf der einen Seite nicht zu weit geht und auf der anderen Seite auch. Ich sag mal, es gibt auf der einen Seite die christlichen Wadenbeißer, so nenne ich sie mal, die sind sehr schnell dabei, andere zu verurteilen über, ich würde sagen, wirklich zweitrangige oder drittrangige Dinge, streitet man sich da. Und dann gibt es aber auch Christen, sage ich mal, die haben Angst, irgendwie mal klar Stellung zu beziehen und mal jemandem zu zeigen, wo der Hammer hängt. Also klare Ansagen zu machen. Und irgendwie ist es für uns Christen wichtig, beides in einer gesunden Weise zu vereinen. Kein falscher Frieden. Der erste Punkt: Jesus kämpft für seine Jünger gegen fromme Heuchler. Lukas berichtet von Kapitel 11, Vers 37. Während Jesus redete, lud ihn ein Pharisäer zum Mittagessen ein. Jesus ging zu ihm ins Haus und legte sich zu Tisch. Der Pharisäer war überrascht, als er sah, dass Jesus sich vor dem Essen die Hände nicht wusch. Und in der Überraschung des Pharisäers ist natürlich eine Missbilligung mit drinne. Worum geht es jetzt hier beim Händewaschen vor den Mahlzeiten? Es geht nicht um Hygiene. Ich würde mal sagen, bei uns geht es beim Händewaschen vor allem um Hygiene. Ne? Wir sind ein bisschen geschult, wir wissen irgendwie, ja, es geht darum, die Keimzahl zu verringern, ne? Damit man nicht andere ansteckt und dergleichen. Gerade so in Zeiten November, Dezember, wo es losgeht, man wäscht sich aus hygienischen Gründen die Hände. Das hat für die Leute damals kaum eine Rolle gespielt. Hygiene, also die wussten nicht, dass es Bakterien gibt, die Krankheiten übertragen. Also Jesus wusste das, aber Simon wusste das nicht. Ne? Hände wurden gewaschen aus, wie man so sagt, kultischen Gründen. Es ging um Religion. Und die Pharisäer konnten durchaus, was diese Praxis anbetrifft, an das Alte Testament in gewisser Weise anknüpfen. Also im dritten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 11, da steht zum Beispiel: Wenn jemand einen an Ausfluss Leidenden berührt, muss er seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Also, bevor er dann einen anderen berührt, muss er sich die Kleider waschen und sich im Wasser baden. Also hier ist von der Übertragung religiöser Unreinheit durch unreine Hände die Rede. Also ein Beispiel im dritten Buch Mose, ne, hat jemand ein totes Tier berührt, also ein unreines Tier, einen Löwen, dann konnte er nicht einfach dann einen anderen Israeliten berühren. Das durfte er nicht. Er musste, also er war bis zum Abend unrein. Hatte auch nichts, ne? Hatte nichts mit Übertragung von Krankheiten zu tun, sondern es war einfach eine also die Vorstellung ist, man überträgt Unreinheit. Wenn man die ganzen Vorschriften, ne, im dritten Buch Mose liest, was unbedingt räumlich getrennt werden muss, ist das Heilige und das Unreine. Es darf nicht zusammenkommen, dann gibt es eine Explosion. Also der dann dazwischen steht, der das überträgt, der verbrennt. Wenn jemand sich dem Heiligen nähern will, ne, im dritten Buch Mose wird das angeordnet, dann muss er erst einmal, wenn er unrein ist, rein werden. Das geht durch Opfer. Heilig, richtig heilig werden, das ist im dritten Buch Mose für einen normalen Israeliten nicht möglich. Eigentlich ist allein Gott heilig. Ne, und dann gibt es die Priester, die vermitteln zwischen dem Volk und Gott. Also die Pharisäer haben von daher, wir würden es vielleicht sagen, nicht ganz unberechtigt, sie waren sehr sensibel, was diesen Bereich rein, unrein anbetrifft. Aber sie haben diese rituellen Waschungen, durch die man rein wird, auch auf andere Fälle ausgedehnt. Zum Beispiel, bei den Pharisäern war es so, wann immer er einen Nicht-Pharisäer berührt hat, hat er sich dann hinterher die Hände gewaschen, bevor er einen anderen Pharisäer berührt hat. Ne? Aus kultischen Gründen. Also, dass der Pharisäer jetzt einen Nicht-Pharisäer berührt hat, das war meistens nicht geplant. Also von wegen Handshakes und so oder Umarmung. Nee. Aber manchmal war es nicht zu. Manchmal konnte es sein, vielleicht hat man einen Gegenstand von dem Nicht-Pharisäer angenommen und wurde dadurch unrein. Naja, jedenfalls, der Pharisäer hat darauf geachtet, wenn er unrein geworden ist, dann wäscht er sich erst, bevor er einen anderen Pharisäer berührt. Und gerade so, wenn man dann zusammen isst und gemeinsam, ne, so aus einem Topf möglicherweise noch isst, dann haben sie besonders darauf geachtet, dass alle Anwesenden am Tisch die Reinheitsvorschriften beachtet haben. Manche Pharisäer dachten sogar, wenn man Nahrung zu sich nahm, die durch unreine Hände ging, da würde man innerlich unrein. Man könnte nicht mehr richtig stille Zeit machen. Das Gebet wäre irgendwie belastet. Also ein Stück weit können wir den Pharisäer nachvollziehen, ne? Wenn man diesen Aberglauben hat, dann achtet man genau darauf, wer berührt was. Ne? Also wer hat die Schale, die mich jetzt erreicht, eben alles berührt? In den Evangelien, da wird ja, also es wird nicht so oft berichtet, dass Jesus in Wut und in Zorn gerät. Also es wird oft genug berichtet. Also diese typische Darstellung von Jesus, Jesus, der sanfte Messias, demütig und sanftmütig, also so ein 68er-Hippie, ne? Das ist ein Zerrbild. Wir können uns Jesus erst einmal als einen ganz normalen jüdischen Mann vorstellen. Mit Ecken und Kanten, aber ohne Sünde. Und jetzt ist irgendwie für ihn so ein Punkt erreicht im Blick auf diesen Pharisäer Simon und auf die ganze Gemeinschaft am Tisch. Da ist für ihn das Fass übergelaufen. Und dann legt Jesus von Vers 39 so richtig los. Da sagte der Herr zu ihm, So seid ihr Pharisäer. Ihr reinigt sogar noch das Äußere von Becher und Schüssel. Aber ihr selbst seid in eurem Innern voll von Raub und Bosheit, ihr gottlosen Narren. Hat Gott, der das Äußere gemacht hat, nicht auch das Innere gemacht? Gebt den Armen von dem, was in den Schüsseln ist, dann ist euch alles rein. Hat nicht, ne, Vers 40, hat Gott, der das Äußere gemacht hat, nicht auch das Innere gemacht? Der Gedanke ist hier folgender. Die Pharisäer kümmern sich sehr um äußere Reinheit. Sie sollten sich aber viel mehr um ihre innere Reinheit bemühen. Innerlich nämlich sind sie voll von Habgier. Und die Nahrung in den Gefäßen ist, wenn sie dann unrein ist, unrein deswegen, weil sie geraubt ist durch die Habgier der Pharisäer. Und wahrscheinlich spricht Jesus hier von der Weigerung, den Armen, die sie für unrein halten, etwas zu geben. Also die Pharisäer haben darauf geachtet, dass diejenigen, die Almosen kriegen, rein sind. Und Jesus sagt, das ist Heuchelei. Einem Armen gibt man nicht, weil er rein ist, sondern weil er arm ist und weil er was braucht, egal ob er rein oder unrein ist. Und dann ist euch, sagt Jesus, dann ist euch alles rein. Also wenn ihr damit anfangt, jeglichem bedürftigen Menschen was zu geben, dann kommt ihr gar nicht mehr auf diese Gedanken mit kultischer Rein- und Unreinheit. Ne? Ne, bist du einmal richtig ins Ghetto gegangen, hast dich um Arme gekümmert, dann wirst du hier nicht so auftreten wie Simon. Oh, haben die sich auch die Hände gewaschen und dergleichen. Also, Jesus macht dir deutlich, rein ist vor allem, dass man sich dem Nächsten in Liebe zuwendet und ihm da hilft, wo er Hilfe braucht. Das ist rein. Untadelig. Und damit fängt man erstmal an, beim Thema Reinheit und Unreinheit. Aber Jesus ist jetzt hiermit noch nicht zufrieden. Jetzt legt er richtig los. Wehe euch Pharisäern. Dieses Wort Wehe, ich weiß ja nicht, es ist nicht oft gebräuchlich und es ist, glaube ich, auch missverständlich, dieses Wehe. Machen wir es klar und deutlich, Jesus spricht hier einen Fluch aus. Fluch über euch Pharisäer, über euch frommes Heuchlerpack. So ist das gemeint. Also ich gestehe, ne, also wir müssen vorsichtig mit sowas sein. Ne? Aber wenn Jesus das macht, dann können wir sicher sein, das ist Ausdruck von gerechtem, heiligem Zorn. Wir werden uns nachher noch ein paar Gedanken drüber machen, inwiefern wir uns da einklinken können. Also Fluch bedeutet so viel, Jesus kündigt ihnen Gottes endgültiges Gericht an. Es ist nicht ganz klar, ist für sie die Umkehr noch möglich? Wenn ja, dann ist die Angelegenheit so dringlich, dass es äußerst knapp wird, ob man noch gerettet wird. Das ist die Bedeutung. Wenn es für euch noch Rettung gibt, vielleicht, das wird sehr, sehr knapp. Denn ihr gebt Gott zwar den zehnten Teil von allem, sogar noch von Gewürzen wie Minze und Raute und von jedem Gartenkraut, aber ihr kümmert euch nicht um das Recht eurer Mitmenschen und die Liebe zu Gott. Diese Dinge müssen getan werden, freilich ohne die anderen zu vernachlässigen. Der Zehnte wurde auch in den Mosebüchern von Gott angeordnet, also im Gesetz. Er verpflichtete die Israeliten zur Abgabe des Zehnten von der Ernte. jedes Jahr. Und dieser Zehnte sollte für die Versorgung von Leviten, Fremden, Witwen und Waisen verwendet werden. Gewürzkräuter wurden nicht unter den Zehnten, unter die Anordnung des Zehnten gestellt. Also die Pharisäer sind beim Zehnten ähnlich vorgegangen wie bei den Reinheitsvorschriften. Sie sind ins Extrem gegangen. Das ist die Gefahr für fromme Leute. Vielleicht nochmal, ne, wenn es um christliche Ethik, um christliche Moral geht, das kann man in der Kirchengeschichte beobachten, da gibt es seit jeher, ich sag mal, zwei Linien. Die eine, das ist, ich sag's mal, das ist die pharisäische christlich fromme Linie. Man versucht, den christlichen Lebenswandel dadurch gottgefällig zu machen, dass man viele kleine Gebote aufstellt, also so eine Art Paragraphen, die bis in kleinste Lebensbereiche hineingehen, weil man möchte sicher gehen, dass man Gott gehorsam ist. Ich sage gleich, ich halte das für grundfalsch. Die Pharisäer sind irgendwann bei einem Katalog von über 600 solcher Paragraphen gelandet. Und je mehr diese Paragraphen werden, umso unfähiger wird man, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Also 600 Paragraphen, die man dann intus haben muss. Also meinetwegen zum Thema Reinheit. Ne? Also, was ich, 42 Vorschriften zum Thema rein und unrein. Die andere Linie ist meines Erachtens viel besser. Man stellt das Evangelium in die Mitte. Man führt sich vor Augen, wie hat Jesus gelebt? Worin hat Jesus seine Jünger zentral unterwiesen? Und dann lernt man und dann versucht man in Weisheit die Grundprinzipien, die Jesus seine Jünger gelehrt hat, auf die vielen verschiedenen Lebensbereiche anzuwenden. Weil es werden in der Bibel nicht alle kleinen Lebensbereiche angesprochen. Berufswahl wird nicht angesprochen. Kein Vers. Also man kann nur ableiten, bestimmte Berufe sind verboten. Habe ich vielleicht schon mal gesagt, ne? Also Drogendealer. Manche halten das für eine ehrliche Einnahmequelle. Es ist verboten, sowas. Ist völlig klar. Aber die Frage, werde ich Autoschlosser, werde ich Arzt? Hier gibt es Entscheidungsfreiheit. Man muss einfach nur gucken, ne, was für Gaben habe ich. Man kann auch danach gucken, wo verdiene ich mehr Geld. Ist auch nicht verboten. Die Frage ist nur, was mache ich dann mit dem Geld? Also das als Beispiel, ne, wir sind als Christen dazu berufen, grundlegende Prinzipien auf die vielen verschiedenen Bereiche anzuwenden. Dabei wissen wir, es geht vor allem um die Verherrlichung Gottes, nach dem Vorbild von Jesus. Es geht darum, Gott und den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Vers 43. Fluch über euch Pharisäer, denn ihr liebt die Ehrenplätze im Gottesdienst und lasst euch auf den Märkten gern respektvoll grüßen. Fluch über euch, denn ihr seid wie unkenntlich gewordene Gräber, über die Menschen nichtsahnend hinweggehen. Nach 4. Mose 19, Vers 16 wurde jemand, der in Berührung mit einem Grab kam, für eine Woche unrein. Und im Judentum zur Zeit von Jesus wurde darauf geachtet, dass Gräber, dass alte Gräber, durch einen Kalkanstrich kenntlich gemacht wurden, damit man nicht zufällig drüber ging oder dran vorbeiging. Die lagen ja nicht, ne, die lagen damals nicht unter der Erde, sondern meistens in irgendwelchen Höhlen. Aber damit man da nicht zufällig dran vorbeistriff, an so einem Grab, wurden sie weiß angestrichen. Niemand sollte nichtsahnend unrein werden. Und Jesus vergleicht die Pharisäer mit unkenntlich gewordenen Gräbern. Ist auch ein Ding, ne? Also wie Jesus hier den Spieß umdreht. Also so nach dem Motto, die Leute müssen aufpassen, dass sie nicht mit euch in Berührung kommen. Sonst werden sie unrein. Nicht im Sinne kultischer Unreinheit, sondern wenn Leute mit euch in Berührung kommen, wenn die eure Lehre annehmen, dann laufen sie ins Verderben. Das Beste ist, wenn jeder um euch einen großen Bogen macht. So schlimm seid ihr. Vers 45, einer der Gesetzeslehrer entgegnete, Lehrer, wenn du solche Dinge sagst, beleidigst du auch uns. Jesus antwortete, Fluch auch über euch Gesetzeslehrer, denn ihr ladet den Menschen kaum zu tragende Lasten auf, macht aber keinen Finger krumm, um ihnen die Lasten tragen zu helfen. Also hier wieder eine gewisse Unterscheidung, nicht alle Pharisäer waren Schriftgelehrte oder Gesetzeslehrer. Gesetzeslehrer waren die Experten im Auslegen und im Anwenden des Gesetzes. Der Gesetzeslehrer ist wahrscheinlich der Ansicht, dass Jesus sich mit seiner scharfen Verurteilung der Pharisäer als hochmütig erwiesen hat. Aber Jesus lässt sich von diesem Vorwurf nicht bremsen. Jesus ist nicht hochmütig, wenn er so redet, sondern er ist erfüllt von einem gerechten Zorn. Und Jesus benennt das hier jetzt auch nochmal, dieses Fehlverhalten der Gesetzeslehrer mit der Vermehrung von Geboten für das Leben im Alltag vor Gott. Laden Sie den Menschen kaum zu tragende Lasten auf. Also zum Beispiel, sind wir bei diesen 600 Vorschriften. Wenn man versucht, all diese Vorschriften einzuhalten, was man vielleicht schafft, ne? Also wenn man es jahrelang übt, man kann sich vorstellen, dann schafft man es, ist aber reine Zeitvergeudung, sich überhaupt diese 600 Gebote anzueignen, weil sie hindern einen daran, sich um das wirklich Wichtige zu kümmern, um die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das ist das eigentlich Fatale an diesen vielen Vorschriften, diesen zweit-, dritt-, viertrangigen Vorschriften. Sie rauben Zeit und Kraft, sich dem wirklich Wichtigen zu widmen. Fluch über euch, denn ihr baut zwar die Grabmäler für die Propheten, aber es sind eure Vorfahren, die sie umgebracht haben. Mit den Grabmälern bezeugt ihr öffentlich, dass ihr die Taten eurer Vorfahren gutheißt. Sie haben die Propheten umgebracht, ihr baut die Grabmäler. Deshalb hat die Weisheit Gottes ja auch gesagt, ich werde zu ihnen Propheten und Apostel senden, von ihnen werden sie einige töten und verfolgen. So kommt es dahin, dass diese Generation zur Rechenschaft gezogen wird, für die Ermordung aller Propheten seit der Erschaffung der Welt, von Abel bis zu Zechariah, der zwischen Brandopferaltar und Tempelhaus umgebracht worden ist. Ja, ich versichere euch, diese Generation wird für all das zur Rechenschaft gezogen werden. Also die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten, die Pharisäer haben sich besonders darum bemüht, die Grabmäler der Propheten oder ich sag mal Denkmäler für die Propheten zu errichten als Ehrerweis. Das ist ähnlich wie wir Statuen und Denkmäler für Martin Luther aufgerichtet haben. Aber es ist eben so, die meisten sind froh, dass der Kerl nicht mehr lebt. Schönes Denkmal hinstellen und den Martin, einen guten Martin sein lassen. Ne? Und Ähnliches unterstellt Jesus den Pharisäern. Ne? Also die geben vor, diese alten Propheten zu ehren. Aber in Wirklichkeit sind sie echte Nachfahren ihrer Vorfahren, die Propheten damals umgebracht haben. Mit anderen Worten, diese Ehrenmäler zeugen eher von dem Glück, von der Freude, ist man gut, dass die alle tot sind und uns nicht mehr ins Gewissen reden können. Bemerkenswert ist jetzt, dass Jesus seiner Generation, also den Menschen, die ihn ablehnen, ankündigt, dass sie, wie sagt er das? Dass sie zur Rechenschaft gezogen werden für die Ermordung aller Propheten vor ihm. Von Abel angefangen. Wenn man so will, Jesus verfolgt hier eine Heilsgeschichte, die führt von Abel über die Propheten bis zu ihm, und er legt so einen Faden, was die Unheilsgeschichte anbetrifft. Ne? Kain hat Abel ermordet. Die Israeliten haben durch die Geschichte hindurch ihre Propheten ermordet. Und sie stehen davor, ihn umzubringen. Und damit kommt etwas zum Abschluss. Damit kommt zum einen die Heilsgeschichte zu einem Abschluss. Jesus wird als Sühneopfer von Gott hingegeben, durch Menschenhände. Und sie bringen eben diese Unheilsgeschichte zum Abschluss. Das, was man an Gottlosigkeiten bieten kann, kommt in der Ermordung von Gottes Sohn zum Abschluss. Vers 52, Fluch über euch Gesetzeslehrer, ihr habt den Schlüssel weggenommen, der die Tür zur Erkenntnis öffnet. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und ihr habt alle gehindert, die hinein wollten. Hier das Bild vom Schlüssel. Also die Gesetzeslehrer haben gleichsam das Amt zur Auslegung von Gottes Wort. Das ist hier gemeint. Es geht hier darum, Gottes Wort. Die Leute damals hatten keine Bibel, die meisten. Es gab in den Synagogen heilige Schriften, da konnte auch nicht jeder ran. Die wurden im Gottesdienst vorgelesen, Teile davon, und man hörte zu. Und dann wurden sie ausgelegt. Ja, und dieses Amt im frühen Judentum hatten eben vor allem, wenn es um die Orte außerhalb, also in Judäa ging, hatten weniger die Priester, sondern mehr die Pharisäer. Das waren vor Ort die Prediger, Seelsorger, Pastoren. Also sie haben den Schlüssel, sie bestimmen darüber, was die Leute hören aus der Heiligen Schrift. Sie bestimmen darüber, wie es ausgelegt wird. Und jetzt geht Jesus davon aus, ne, ihr selber seid nicht wirklich hineingegangen. Also das, wo die Schrift hinführt, wenn man sie recht versteht und auslegt, nämlich unter die Herrschaft Gottes, ins Reich Gottes, da seid ihr nicht hineingegangen. Das Schlimmste aber ist, viele der einfachen Juden ihrer Zeit, die wollen hineingehen. Die kriegen es aber nicht richtig ausgelegt. Das ist ähnlich wie, ich sag mal, jetzt in Deutschland. Manche halten, die nehmen den christlichen Glauben für sich in Anspruch. Die evangelischen Landeskirchen zum Beispiel. Also es gibt da gläubige Pastoren, aber zum großen Teil ist es eine Institution, die im Bewusstsein der Bevölkerung in Anspruch nimmt, wir vertreten den christlichen Glauben. Ihr könnt uns glauben. Also wir verkünden euch das, was da seit 2000 Jahren als christlicher Glaube verkündet worden ist. Und das ist eine glatte Lüge, ne? Ihr selbst seid nicht hineingegangen und ihr habt alle gehindert, die hinein wollten. Und hier ist Jesus fertig mit seinen Flüchen. Was machen wir damit? Also ich gestehe, mehr als Christ, als, ich sag mal in Anführungsstrichen, normaler Christ, ist man erstmal zurückhaltend, ne? Jetzt so wie Jesus aufzutreten. Und das hat auch ein gewisses Recht. Wir können davon ausgehen, wir sind eben Sünder. Jesus war kein Sünder. Jesus hat immer richtig in jedem Augenblick geredet. Wir schaffen das so nicht. Wir stehen in der Gefahr, dass uns unser persönlicher Zorn mitreißt. Also wo es um unsere eigene Ehre geht. Gleichwohl gibt es eben aber auch dieses weichgespülte Christentum. Ich nenne es mal, also wo man schon an Jesus glaubt, evangelikal. Man hat aber keinen Mut, auch in Situationen, wo offensichtlich in wichtigen Dingen gegen den christlichen Glauben geredet wird, Stellung zu beziehen und sich auch abzugrenzen von Leuten, die vorgeben, christlichen Glauben zu vertreten. Und Leute glauben denen, da muss es irgendwelche Christen geben, die sagen, halt, das ist nicht christlicher Glaube. Die sagen das zwar, aber jetzt mal hier ran an die Schrift, das ist das Evangelium. Vers 53, nachdem Jesus das Haus verlassen hatte, feindeten die Gesetzeslehrer und Pharisäer Jesus stark an. Sie belagerten ihn mit Fragen und lauerten darauf, eine verfängliche Äußerung aus seinem Mund zu hören. Also die Gegner von Jesus lauern darauf, dass er irgendwas sagt, wofür sie ihn anklagen können. Kein falscher Frieden. Jesus, der redet hier Klartext. Er kämpft für seine Jünger gegen fromme Heuchler. Die Jünger kriegen das ja mit, ne? Wie Jesus da auftritt. Einige von ihnen sind dabei oder stehen am Rande. Und von Kapitel 12, Vers 1 an, da wendet sich Jesus dann vor allem an seine Jünger. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Vor allem an Jünger von Jesus gerichtet, hab keine Angst, dich zu Jesus zu bekennen. Lukas berichtet von Vers 1 an. Inzwischen waren Tausende von Menschen zusammengekommen, so viele, dass sie einander auf die Füße traten. Er wandte sich vor allem an seine Jünger und sagte, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt ihrer Heuchelei. Was verhüllt ist, wird offenbar werden, und was verborgen ist, wird allen bekannt werden. Deshalb, was ihr in der Dunkelheit gesagt habt, werden alle am hellen Tag zu hören bekommen. Was ihr jemand hinter verschlossener Tür ins Ohr geflüstert habt, wird laut in der Öffentlichkeit ausgerufen werden. Der Sauerteig der Pharisäer besteht in ihrer Irrlehre, die Ausdruck ihrer frommen Heuchelei ist. Also die Pharisäer sind Heuchler, insofern sie vorgeben, wahre Frömmigkeit zu üben, indem sie vorgeben, Menschen in ein Leben mit Gott zu führen. Sie sind aber so geschickt in der Tarnung ihres inneren Menschen, dass sie einen schlechten Einfluss auf sie ausüben, auf die Mitmenschen, und dass es um sich greift wie Sauerteig. Also wahrscheinlich will Jesus hier andeuten, Leute, es braucht nur weniger wirksamer frommer Heuchler, die gut reden können. Wenn ihnen Hunderte oder Tausende Menschen zuhören, greift das um sich. Es muss jemand da sein, der ihnen Einhalt gebietet oder der zumindest offenlegt, was da passiert. Es muss solche Leute geben. Also Jesus warnt seine Jünger davor, Heuchelei zu hegen. Und er weist sie darauf hin, dass das früher oder später herauskommen wird. Also, ne, was ihr in der Dunkelheit gesagt habt, werden alle am hellen Tag zu hören bekommen. Was ihr jemand hinter verschlossener Tür ins Ohr geflüstert habt, wird laut in der Öffentlichkeit ausgerufen werden. Also, wahrscheinlich ist es ein bisschen doppeldeutig, was Jesus hier sagt, ne? Also, wer die wahren Motive verbirgt, wie die frommen Pharisäer, der kann sicher sein, es wird einen Tag geben, da wird alles offengelegt, spätestens im Gericht Gottes. Wahrscheinlich steckt hier aber auch eine Ermutigung für die Jünger von Jesus mit drin. Sie brauchen mit der Botschaft des Evangeliums nicht im Geheimen zu bleiben. Auch sie sollen und sie werden einst, wie Jesus, Leuten wie den Pharisäern in aller Öffentlichkeit mit dem Evangelium widerstehen. Vers 4. Ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber danach keinen weiteren Schaden tun können. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Eine gewaltige Spannung, ne? Also Jesus vergewissert seine Jünger, ihr seid meine Freunde, ihr steht unter meinem persönlichen Schutz. Was auch immer Menschen ihnen antun wollen, weil sie sich zu ihm bekennen, was die endgültige Erlösung anbetrifft, hält er sie sicher bei sich. Selbst wenn sie getötet werden sollten. Und da macht er ihnen aber auch klar, dass Menschen letztlich nicht zu fürchten sind. Also dass es eigentlich dumm ist, vor Menschen so viel Angst zu haben, dass man seinen Glauben verrät. Tja, Jesus spricht dann völlig unbefangen davon, dass es viel besser ist, Gott über alles zu fürchten. Warum? Weil Gott derjenige ist, der darüber verfügt, was mit uns nach dem Tod passiert. Gott verfügt darüber, ob wir ewig gerettet oder ewig verdammt werden. Ja, es ist immer wieder bemerkenswert, wie Jesus ganz unvermittelt dann über die Hölle spricht. Ja, also es ist, ihr seid meine Freunde, ne? Ein Vers später, wer sich von mir abwendet, der hat viel Schlimmeres zu befürchten, als dass er hier auf der Erde hingerichtet wird. Ich dachte so, in den ersten Jahren meines Christseins, Jesus redet hier vom Teufel. Der Teufel, der hätte Macht, nach dem Tod in die Hölle zu werfen. Nee, also hiermit ist Gott gemeint. Der Teufel, der landet selber irgendwann mal in der Hölle. Hölle, ja. Jesus gebraucht hier das Wort Gehenna, was sich ursprünglich auf ein Tal südlich von Jerusalem bezog, das Hinnom-Tal. Es war ein Ort, wo zur Zeit der Könige in Israel Götzendienst getrieben wurde, wo auch Kinder geopfert wurden im Rahmen des Götzendienstes. Und dann war es der König Josia, ne, so gegen Ende des zweiten Buch Könige, da kommt dieser König Josia, der zerstört die Götzenaltäre in diesem Tal und er funktioniert diesen Ort zu einer Müllhalde um, dieses Hinnom-Tal. Und der Ort wurde dann im Laufe der Zeit sprichwörtlich ein Bild für Schande und Zerstörung. Und zwar für die Schande und Zerstörung, die den Gottlosen nach dem Tod erwartet. Und Jesus benutzt dementsprechend diesen Ausdruck Gehenna als Hinweis auf den Ort, an dem Menschen ihre ewige Strafe verbringen, nach dem Tod. Ja, auch hier, wie soll man sagen, spricht Jesus markant. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon mit Nichtchristen über die Hölle gesprochen habt. Ist nicht so einfach, ne? Also, man möchte lieber von dem lieben Jesus sprechen, von dem Vater, der aus Liebe seinen Sohn gegeben hat. Aber Jesus ist ganz offensichtlich davon überzeugt, vielleicht nicht jeder, aber bestimmte Menschen, die müssen gerade sowas hören. Also die brauchen richtig einen Schuss vor den Bug, damit sie merken, es gibt diesen Gott, der mehr als alles zu fürchten ist. Vers 6. Werden nicht 5 kleine Spatzen für 2 Kupfermünzen verkauft und doch kümmert sich Gott um jeden einzelnen von ihnen. Ja, sogar die Haare auf eurem Kopf hat Gott alle einzeln gezählt. Habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Also es ist enorm, welches Spektrum Jesus hier abdeckt, ne? Eben noch eine sehr starke Warnung. Und jetzt aber wieder die Zusicherung an seine Jünger. Also ihr seid meine Jünger, ich halte euch bei mir. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich werde euch nicht fortschicken. Ihr müsst nicht perfekt sein. Ihr könnt immer wieder mit euren Sünden zu mir kommen. Kein Problem. Ne, und durch mich ist Gott euer Vater. Und der kümmert sich um euch mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Er hat sogar alle Barthaare gezählt. Bei mir. Hab keine Angst. Also eben noch, fürchtet euch. Hab keine Angst. Das ist eine Spannung, in der die Christen leben, ne? Also wenn ihr euch darüber Gedanken macht, wovor solltet ihr am meisten Angst haben? Ihr solltet am meisten davor Angst haben, dass ihr ewig verloren geht. Wovor braucht ihr eigentlich keine Angst haben, wenn ihr Jesus habt? Vor Gott als Vater. Der verfügt zwar, ob ihr, ne, am Ende ewig verloren geht oder gerettet werdet, aber wenn ihr durch Jesus mit ihm versöhnt seid, dann ist ja alles geklärt. Dann braucht ihr keine Angst mehr vor ihm zu haben. Vers 8. Ich sage euch, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln verleugnet werden. Jetzt wieder eine Rückkehr oder also eben Warnung, Zuspruch und jetzt beides zusammen. Wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, also wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der sein Leben für uns gegeben hat, den Gott auferweckt und zum Herrn eingesetzt hat und der wiederkommt, um Lebende und Tote zu richten. Wer das vor den Menschen bekennt, sagt Jesus, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln bekennen. Also dann, wenn Jesus wiederkommt. Wer aber Jesus verleugnet, der wird auch vor den Engeln verleugnet werden von Jesus. Also, wer sich von Jesus lossagt, also es geht hier nicht darum, dass man mal versäumt, sich klar zu Jesus zu bezeugen. Das passiert uns allen. Ne? Selbst wenn Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dann kommt damit auch zum Ausdruck, das ist selbst ihm passiert als Apostel, dass er in manchen Situationen nicht so klar und deutlich geredet hat, wie er es könnte. Und er hat auch Druck gekriegt von Leuten, dass er ja nicht das Evangelium predigt. Von frommen Leuten hat er Druck gekriegt. Wir sollen aber mit Paulus verinnerlichen, dass das Evangelium etwas ist, wofür wir uns nicht schämen brauchen. Im Gegenteil, das Evangelium ist es wert, dass wir es offen und ehrlich bezeugen. Jeder mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Das, wovon Jesus hier spricht, ist, dass jemand sich, ich sag mal, ja, offen und unwiderruflich von ihm lossagt, wenn er merkt, aha, wenn ich an Jesus glaube, könnte es mich ja mein Leben kosten. Das ist es mir nicht wert. Und da ist Jesus sehr klar. Also wenn dir dein Leben wichtiger ist als ich, dann bist du nicht wert, mein Jünger zu sein. Wir können umgekehrt hier auch etwas aus Positives über Jesus rausziehen. Jesus nimmt für sich wieder in Anspruch, mit Gott auf einer Stufe zu stehen. Ne? Es geht hier ums erste Gebot. Das erste Gebot wird eingehalten, wenn wir uns zu Jesus als Herrn bekennen. Ne, also das ist jetzt hier nicht es ist der Unterschied zwischen Petrus und Judas, sage ich mal. Ne? Petrus hat Jesus verleugnet, Judas hat Jesus verleugnet. Petrus konnte Vergebung finden, Judas nicht. Und darauf kommt Jesus jetzt nochmal zu sprechen von Vers 10. Jeder, der den Menschensohn beschimpft, kann Vergebung finden. Wer aber den Heiligen Geist beleidigt, wird keine Vergebung finden. Und es ist hier bei Lukas eng verbunden mit dem, was er vorher gesagt hat. Vers 8 und 9. Also, was heißt es denn? Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln verleugnet werden. Das heißt, der wird keine Vergebung finden. Meines Erachtens wird hier klar, es geht hier um ein gewisses Ausmaß, um eine gewisse Entschiedenheit, mit der man sich von Jesus lossagt. Es geht hier vor allem um die Frage, wie viel hat Gott an dem Menschen durch seinen Heiligen Geist schon bewirkt? Was hat er ihm schon eröffnet? Also so, dass man dann eben sagen kann, wenn jemand Jesus ablehnt und so viel Heiligen Geist bekommen und erfahren hat und dann Jesus ablehnt, der hat den Heiligen Geist beleidigt und der kann keine Vergebung finden. So ist es wahrscheinlich zu verbinden. Also die Sünde gegen den Heiligen Geist ist auch eine Sünde gegenüber Jesus, nur viel schwerwiegender. Weil viel endgültiger, viel klarer und bewusster gefasst. Ja, das hat Jesus so gesagt und es ist beunruhigt uns, ne, oder? Es ist Es ist etwas Beunruhigendes in den Worten von Jesus. Und wahrscheinlich wollte Jesus auch, dass es da etwas gibt, was uns beunruhigt. Also dass wir ja nicht mit der Gnade Gottes spielen. Dass wir ja nicht damit spielen, dass wir durchs Evangelium immer wieder Jesus vor Augen gemalt bekommen. Wir sollen das zum Anlass nehmen, dann wirklich auch immer wieder mit unseren Sünden zu Jesus zu gehen. Bei ihm finden wir alles, was wir brauchen. Bei der Lästerung, des Heiligen Geistes, da handelt es sich um eine fortlaufende Ablehnung von Jesus, trotz des klaren Zeugnisses, dass der Heilige Geist durch das Wort und auch innerlich im Menschen über Jesus abgelegt hat. Dieser Mensch findet keine Vergebung mehr, und damit ist wohl gemeint, dass Gott ihn in seine Sünde dahingibt, sodass der Betreffende Zeit seines Lebens nie wieder um Vergebung der Sünden bitten wird. Ja, wir können keinem Menschen ins Herz schauen. Das ist auch gut so. Für uns gilt die Aufforderung, für alle Menschen zu bitten. Vielleicht hier noch ein Wort zu denen. Also Jesus hat ja über die Hölle gesprochen. Manche stellen sich die Hölle so vor: Sobald einer den endgültigen Urteilsspruch empfängt, dann will er plötzlich Buße tun. Der Mensch ist nicht in der Lage, wirklich Buße zu tun, es sei denn, ihm von Gott geschenkt. Die Leute beim jüngsten Gericht, die ihr endgültiges Urteil empfangen, die werden nicht plötzlich damit beginnen, Jesus zu lieben und zu suchen. Also die wollen in irgendeiner Weise der Strafe entgehen, aber sie werden innerlich nur noch härter werden. Es dauert nicht lange in der Verdammnis, da ist der Mensch nicht mehr von Dämonen zu unterscheiden. Voller Hass, voller Sünde gegenüber Gott, gegenüber Jesus. Da will doch keiner hin, oder? Keiner will da hin. Ich will da nicht hin. Vers 11. Wenn sie euch vor die Synagogengerichte schleppen oder vor andere Richter und Machthaber, dann macht euch keine Sorgen darüber, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in dem Augenblick darüber belehren, was ihr sagen müsst. Jesus endet diese Unterweisung seiner Jünger mit einer tröstlichen Note. Also wieder, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen darüber, dass wenn das Bekenntnis zu Jesus euch jetzt etwas kosten wird, dass ihr darin versagen werdet. Also macht euch keine Sorgen darüber, ob Gott euch nicht wirklich die Hilfe zukommen lassen werdet, die ihr braucht, um durchzuhalten. Er wird's tun. Und gemeint ist ja wahrscheinlich beides. Also zum einen, dass wir die richtigen Worte haben, wenn wir gefragt werden, aber auch, dass wir innerlich die Zuversicht haben, Gott ist in Jesus bei mir. Egal, was jetzt passiert. Kein falscher Frieden. Richte dich darauf ein, dass die Botschaft von Jesus Menschen auf die Barrikaden bringt. Und zum Schluss vor allem ein Aufruf an die Männer und an die jungen Männer unter uns. Wenn es darum geht, dass ihr euch zu Jesus bekennt, dann seid mutig, seid kernig. Amen.